Manchmal ist es bei mir so, ich mache Pläne und dann schmeißt der Herr kurz vorher um. Und heute Morgen am Frühstückstisch eigentlich durch ein Gespräch, wo ich eine Geschichte erzählen wollte, weil die Familie Ivan, die hat keine andere Wahl, die muss sich meine Geschichte anhören, weil die nett und freundlich sind. Und wenn ich dann da sitze und anfange, dann hören sie mir immer so lieb zu. Und da war eine Geschichte, und dann habe ich gestoppt da mittendrin, habe gesagt, okay, ja. Ich habe noch was vergessen und habe mich gerade daran erinnert, als ich mir am Ohr gekratzt habe. Wisst ihr, Leute, das müsst ihr lernen. Und auch, was ihr hier vorne seht, wenn ich spreche, innerlich bin ich manchmal ganz woanders und höre, während ich auch rede, auch wenn ich mit Leuten rede. Und ich habe gelernt, wahrzunehmen verschiedene Dinge des Herrn. So, ich habe mich am Ohr gekratzt plötzlich und der Heilige Geist hat meine Aufmerksamkeit bekommen. Und ich wurde vorhin, als ich hier war, daran erinnert, dass wir beten sollen. Das mögen jetzt manche vielleicht nicht verstehen, aber der Herr sagte zu mir, dein Engel läuft gerade durch Wien und ich möchte, dass ihr betet. Und zwar, wir wissen von Petrus, dass wir gedacht haben, als er frei wurde aus dem Gefängnis und es klopfte an der Tür, dass es sein Engel ist. Was uns ein bisschen Anzeichen gibt, dass es auch Engel gibt, die aussehen wie du. Das überlasse ich jetzt dir, ob du jetzt denkst, du liebe sei der arme Engel oder ob du dich freust. Okay? Das ist deine Sache. Wenn du sagst, liebe Zeit, der arme Engel, ich bete für dich, dass du erkennen mögest, wie wertvoll und kostbar du bist und wie wunderbar du gemacht bist. Aber das gibt es. Ich habe Dinge gehabt, wo Leute mir gesagt haben, Stefan, ich habe dich dort und dort getroffen, du hast mit mir geredet. Und ich sage, nee, ich war gar nicht dort. Doch, komm, jetzt mach kein Mischtier, mach keinen Spaß. Nee. Und haben die Leute den Engel, der an meiner Seite ist, getroffen und der hat ihnen dann Weisung gegeben, nach ein prophetisches Wort gegeben. Ich war gar nicht dort. Und so gibt es solche Dinge. Und dann habe ich gesagt, Herr, warum? Und der Herr hat mir gezeigt gehabt, und wir können das abwenden. Es ist in der Gefahr, dass in Wien irgendwo, und ich glaube ziemlich zentral, eine Gasexplosion geschieht. Und viele Menschen dadurch verletzt werden. Und wir werden jetzt beten. Und da hat er mich wieder daran erinnert, als ich gesagt habe, du hast gehört, so nimm sie mit hinein. So lass uns kurz aufstehen. Lass uns dafür beten. Gott zeigt solche Dinge auf, damit sie nicht kommen oder gelindert werden. So, und Vater, wir bringen das jetzt vor dich und wir bitten dich, dass du es ganz wegnimmst, wenn es möglich ist. Oder linderst, Herr. Wir beten, dass, wenn es doch geschehen soll, dass keine Menschen verletzt werden im Namen Jesus, dass niemand zu Schaden kommt, Herr. Wir bitten dich um deine Bewahrung. Vater, wir beten, dass dieses Gasrohr oder was es dort ist, Vater, dass es nicht explodiert, dass das alles in Ordnung ist. Und wie gesagt, wenn es geschieht, in Jesu Namen, niemand soll zu Schaden kommen im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Und Vater, diese Scheiben, die ich klären höre, wenn es möglich ist, lass es nicht geschehen. In Jesu Namen. Wir danken dir, Vater, dass du solche Dinge zeigst. Wir danken dir, dass du schneller bist, wie manche Dinge, die der Feind plant. Und wir ehren dich und preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Danke. Manche Dinge könnt ihr abwenden. Manche Dinge könnt ihr lindern, dass es nicht so schlimm wird. Manche Dinge werden geschehen. Manche Dinge passieren einfach. Wir haben immer wieder auch mit prophetischen Leuten zusammen manchmal Dinge gehabt. Auch die Ausschreitungen, die vor, ist es schon wieder anderthalb Jahre her in England? Anderthalb Jahre ungefähr schon wieder? Die dort waren, Jahre vorher, in diesem prophetischen Treffen, das sich Prophetic Round Table nennt, wo ich ein Teil war in England, hat Gott zu uns gesprochen gehabt, dass überall in England, in verschiedenen Städten, die Gefahr ist von Ausschreitungen und auch Menschenleben, die umkommen. Wir sind damals auch hingereist an gewisse Städte, Manchester war eine davon, haben dort vor Ort gebetet und hab gesehen im Fernsehen, es ist zwar ausgebrochen, wir haben damals gesagt, Herr, wenn es möglich ist, nimm es ganz weg oder zumindest tu es lindern, dass es nicht so schlimm wird. Und es kam in Manchester, es brach los, aber gleichzeitig war es auch ganz schnell dann wieder abgehackt. Und in anderen Städten, wo man versucht hat, dann diese Riots, diese Ausschreitungen auch zu tun, kam es gar nicht dazu und es hat nicht geklappt. Und wir wissen, und wir haben damals die Infos auch rausgegeben an den Leib Christi. Viele haben gebetet, nicht nur wegen uns, sondern wo die prophetischen Leute, die Propheten, Prophetinnen gehört haben, an die Gemeinde und unsere Netzwerke die Info weitergegeben haben, wurde gebetet und es wurde Schlimmeres verhindert. Also auch wenn es ein paar Menschenleben gekostet hätte, es wäre viel schlimmer ausgegangen. Und der Herr spricht vieles auch bezüglich Europa in dieser Richtung. So lernt zu hören vom Geist Gottes. Ihr könnt Geschichte mitschreiben, ihr könnt Dinge verhindern. Auch in eurer Familie und drumherum. So, es ist so wichtig, das Thema, was wir angefangen hatten und nur berührt haben, und es war Gottes Gnade, dass er uns das so wunderbar bestätigt hat und Freitagabend. Und zu mir hat es wieder Folgendes gesagt, man muss gar kein ganzes Wochenendseminar drüber machen, sondern eine Versammlung und das reden, was Gott sagt, und Gott stellt sich dazu und kommt. So, ihr Lieben, wir dürfen nicht nur hier sitzen im Gottesdienst, sondern du kannst Geschichte mitschreiben durch den Geist des Herrn in anderen Ländern, wo du normalerweise vielleicht auch nicht hin kannst. Gerade vielleicht für euch älteren Geschwister auch, die vielleicht manchmal durch gewisse Umstände nicht so flexibel sind, vielleicht jüngere. Ihr könnt von eurem Wohnzimmer aus nach China reisen. Ihr könnt nach Südamerika reisen durch eure Gebete und durch den Geist des Herrn. Es guckt er mich an, wie wenn du denkst, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Möge der Herr es dir offenbaren und dir helfen dabei. Heute Morgen kam ich dann eine Runde und gesagt, hey, ist das wirklich das Thema? Ist das wirklich das, worüber du sprechen willst zu uns? Und dann sehe ich da drüben eine Zeitung und ich weiß nicht, ob die liebe Juliane die mitgebracht hat, wo Ulrich Pazzani oder voll auf der Titelseite steht, es geht um Leben und Tod. Ist das sie? Genau, darf ich mal stellen? Weil es geht um Leben und Tod, weil ich hatte auf dem Herzen ein bisschen über Tod heute Morgen zu sprechen. Aber auf eine andere Art, wie du vielleicht denkst, jetzt nicht so, was wartet alles auf uns im Himmel. Für alle Motorradfahrer, mach dir keine Sorgen, Harley Davidsons sind dort, weil die Bibel sagt, dass Elia auf Feuerrössern abgeholt wurden. Was sind Feuerrösser? Weiß doch jeder Motorradfahrer, sind Harleys. Also, da brauchen wir keine Interpretation. Und das sind Modelle, die hast du hier auf Erden noch gar nicht gesehen. Weißt du, das ist fantastisch. Und wisst ihr, wir wissen alle, dass jemand, den wir sehr schätzen und sehr lieben, vor uns zum Herrn gegangen ist in dieser Gemeinde. Und vorhin habe ich im Geist, ich sage es einfach mal und ich weiß, ihr versteht es richtig. Ich habe im Geist Uli gesehen und ich habe sie aber gesehen in ihrer Zeit hier. Und ich sah ihren Mantel. Seit einigen Tagen spüre ich in diesem Gebäude schon über diesem Haus, wie ihr Mantel noch im Geist da ist und der Herr darauf wartet, dass er genommen wird. Aber nicht nur genommen von irgendjemand, sondern der Herr entscheidet. Darum sagt die Schrift, der Geist teilt aus, wie er will. Weil ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich irgendwo bin und ich sehe den Mantel von einer gesalbten Person im Geist noch da, stehe ich da, sage ich, Herr, kann ich haben. Und ich habe aber zum Herrn gesagt, Herr, kann ich was von Ulis Mantel haben? Und der Herr sagt, nein, es ist nicht für dich, sondern es ist für ihre Familie. Und ich möchte einfach mal jeder, der von der Familie da ist, dass jemand nach vorne kommt. Dass jemand nach vorne kommt, weil wir werden jetzt für euch beten, weil es ist an euch, dass der Herr teilt aus, was für ein Teil, weil Ulis Mantel war groß und ich habe ihn gesehen in Form, als sie ihn getragen hat, in dieser Welt, war er manchmal wie ein sehr, ich benutze jetzt mal den Ausdruck, wie ein sehr schäbiger, fast manchmal ausgesehen wie ein Bettlermantel. Das hat aber davon gesprochen, dass sie in dieser Welt nicht wirklich erkannt wurde von den meisten als das, was der Herr ihr wirklich gegeben hat. Aber sobald sie dann sah, ich mit dem Himmel verbunden war, wurde es ein farbiger Mantel mit vielen Farben, der sehr groß war. Und so haben Menschen manchmal nur diesen Mantel auf der Erde gesehen, der im Geistlichen auch ein Mantel der Demut war. Aber wenn sie mit dem Himmel verbunden waren, wurden es viele Farben. Und ich sah Teile dieser Farben des Mantels noch da. Und wir wollen einfach beten und dass ihr einfach im Herzen dasteht, eure Hände ausstreckt und der Herr entscheidet, was er euch von diesen Manteln gibt. Das manches war auch bestätigt durch Prophetien, die sie hat, in welchem Bereich Gott sie gebraucht. Aber Gott möchte es auf eure Familie legen. Und während ihr hier auch steht, werden manche Teile auch auf eure Kinder gehen, auch wenn sie gar nicht hier sind. So streckt mal die Hände aus, ihr Lieben. Vater, wir danken dir so sehr. Wir danken dir so sehr für die Zeit, wo Uli hier war, aber wir wissen, Herr, dass er sich immer danach gesehnt hat, bei dir zu sein. Und wer wären wir, wenn wir fordern würden, dass sie von dir, ihrem Bräutigam, den die sie so sehr liebt, zurückgekommen wäre. Und darum, Herr, du hast gesagt, jetzt ist die Zeit, jetzt hat sie es verdient, komm in meine Herrlichkeit. Aber ihr Mantel ist hier, Vater, und in Jesu Namen setzen wir das jetzt frei über der Familie. In Jesu Namen, Heiliger Geist, du teilst aus, wie du willst, welche Facette des Mantels es du geben willst. Diesen farbigen Mantel, Herr, der auch die Gesellschaft beeinflussen wird. Den Mantel, den auch Josef getragen hat. Und so in Jesu Namen setze ich es frei, rufe es hervor, dass es auf euch kommen soll, in dem Namen Jesus und in der Fülle und in dem Willen des Herrn sich auch manifestiert und multipliziert in eurem Leben und in dem Leben eurer Kinder. Und Vater, wir wissen, es kommt von dir und wir danken dir von ganzem Herzen in Jesu Namen. Amen. Amen. Gottes Segen. Und ich möchte euch nochmal sagen, ich schätze euch sehr. Ist, wie euer Vater gesagt hat, ich meine, ihr seid ein Teil meiner Familie geworden, ob es gefällt oder nicht. Und ich spüre, dass wirklich der Herr vieles für euch noch bereitet hat. An euch ist es dran, im Glauben herauszugehen in den Dingen, die euch der Herr zeigt, damit dieser Mantel sich manifestieren kann. Gottes Segen euch. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich möchte auch ein Wort vorlesen, das der Helmut mir erzählt hat. Ich kann jetzt nicht in die ganze Länge eingehen. Das er auch in dieser Zeit bekommen hat. Und die Gemeinde hat es auch wahrscheinlich schon gehört von ihm. Aber ich möchte ein paar Dinge da herausheben. Und zwar wissen wir, dass in Hebräer 11 diese Glaubenshelden auch aufgezählt werden. Und dort heißt es in Vers 13, die sind alle im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von Ferne und begrüßten sie. Und jetzt ist hier diese, ist es die Dings, die, hast du sie gebracht gehabt? Du hast sie zurückgebracht. Komm, dann nochmal, ist dein Fitnessprogramm heute Morgen. Ich guck immer, dass dein Mann in Shape bleibt, ne, in Form bleibt. Ich fange schon an zu schwitzen, wenn ich ihn rennen sehe. Ich bin mit dir. Nee, die andere, wir haben ein paar Bräute da. Nicht die falsche Braut, nicht die falsche. Das ist die Braut in der Finsternis, die das Licht bewahrt. Die brauchen wir heute nicht. Das ist auch so wichtig, dass du das bewahrst. Passt auch rein, wenn du es noch hörst, was kommt, passt auch rein. Aber ich lese es jetzt so lange mal vor. Die sind im Glauben gestorben, haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie. Sie sahen sie von fern und begrüßten sie. Und hinten kannst du vielleicht nicht ganz sehen, aber hier steht die Braut, da oben in der Ecke, aus dem Himmel heraus, ist das Reich Gottes sichtbar, das zukünftige Reich, was sich auch hier manifestiert, als das Reich, das jetzt hier ist. Aber das, was wartet, die Braut, die wartet. Und so waren diese Menschen, die in dieser Welt waren. Und wenn du das Kapitel weiterliest, heißt es auch, sie waren zu wertvoll für diese Welt. Die Welt hat nicht erkannt, was sie dort hatten. Und leider ist es so, dass es Menschen gibt, und vielleicht wirst du auch einer dieser sein, die Welt erkennt manchmal nicht, was sie eigentlich haben, wer eigentlich da ist. Und das heißt, diese Leute wussten, dass da ein zukünftiges Reich wartet, so haben die gelebt. Die haben nicht hier gelebt, wie wenn sie hier für immer leben, sondern die wussten, da kommt etwas in Ewigkeit, was größer und mächtiger ist. Ich habe eine Studie gelesen von einer Frau, die sterbende Leute begleitet hat. Und diese Frage, die fünf meisten Dinge, die Leute bereuen, aufgeschrieben in einem Buch, wenn sie sterben, wenn sie gehen. Und wisst ihr, wir müssen als Christen immer mal wieder auch über diese Sachen nachdenken, weil manchmal leben wir, wie wenn wir noch hier auf Erden ewig Zeit haben. Und wenn dann ein liebevoller Mensch, den wir schätzen und lieben, geht, wie Uli gegangen ist, ist es auch manchmal vom Herrn eine Erinnerung daran, dass wir nie wissen, wann unsere Zeit ist zu gehen und dass wir bereit sein sollen in unserem Herzen. Und wenn es auch unvorbereitet war für manche vielleicht, ich glaube, dass der Herr Ulis Herz vorbereitet hatte. Ich glaube, dass es sie nicht überrascht hat. Sie war eine Prophetin des Herrn hier, die für eine gewisse Zeit hier war. Und der hat einfach gesagt, okay, so sehe ich das. Jetzt kommst du zu mir und für immer werden wir zusammen sein. Diese Frau hat herausgefunden, dass Leute sagen Folgendes. Und das sind Menschen, die Gott nicht kennen. Ich werde euch gleich noch ein bisschen was erzählen, wie das bei Menschen ist, die Gott kennen, wie du und ich. Punkt Nummer eins, sagen die meisten, ich wünschte, ich hätte Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Viele erkennen, wie sie etwas wurden, was Menschen von ihnen erwarteten. Viele erkennen, dass sie gelebt haben, was Menschen von ihnen wollen. Und da spreche ich nicht von einem weltlichem Egoismus, dass du deine Frau und deine Kinder verlassen sollst, weil du endlich mal auf Hawaii deinen Bauch bräunen wolltest und sagst, genau Stefan, das war jetzt die Bestätigung für mich. Nein, ist es nicht. Und wenn du es trotzdem tust, mögest du einen Sonnenbrand kriegen. Weißt du, das meine ich nicht damit. Sondern hier geht es darum, wo du zurückgehalten wurdest, wirklich du das zu sein, weil du permanentes getan hast, weil es wirklich Menschen von dir erwarten. Mit anderen Worten, du wurdest von jemand anderem gelebt. Du hast nicht wirklich gelebt, wenn du von jemand anderem gelebt wurdest. Du kannst von deinen Ängsten gelebt werden, du kannst von dem, was Menschen sagen, gelebt werden. Und dann wirst du nie dieses Leben erfahren, auch hier, wovon Jesus gesprochen hat, dieses überfließende Leben. Dann haben Leute gesagt, ich wünschte mir, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Es hat sich keiner beschwert und gesagt, ich wünschte mir, ich hätte mehr gearbeitet. Keiner auf dem Sterbebett, wie erstaunlich. Selbst die Workaholics haben nicht gesagt, ach, hätte ich doch nur mehr gearbeitet. Ich meine, gut, sie hat geschrieben in ihrem Buch, es gab manche, die waren auch richtig verbittert am Ende und haben Gott angeklagt. Aber viele, sie hat diese Top 5 gemacht, haben gesagt, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ist es nicht schade, dass es kurz vor dem Sterben kommt? Sie erzählt auch die Geschichte von einer Frau, die vieles hingenommen hat, in ihrer Ehe von Menschen, permanent sich nur von anderen hat leben lassen, permanent ihr Dinge zurückgestellt hat. Und dann, als der Mann starb, hat sie gedacht, oh, jetzt endlich kann ich mal so leben, was ich wirklich auf dem Herzen habe und auch ein bisschen nach mir schauen. Und dann bekam sie Krebs und starb ein paar Monate später. Und mit dieser Frau hat sie auch gesprochen. Und diese Frau hat diese Schwester, diese Pflegebegleiterin, hat sie gesagt, ich sage Ihnen, leben Sie nie, was Menschen immer nur von Ihnen erwarten. Und das will Jesus auch nicht. Jesus will nicht, dass andere dein Leben leben. Dann haben manche gesagt, ich wünschte, ich hätte Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Das beziehen sie auf ihre Familie. Ich wünschte, ich hätte Mut gehabt, wirklich meiner Familie zu zeigen, wie ich fühle, wie ich empfinde, emotional mit meiner Familie in Kontakt zu treten. Und dann haben manche gesagt, ich wünschte mir, ich hätte Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Plötzlich entdecken sie, wie wichtig Freundschaft war und wie sie durch Arbeit und Dinge des Lebens nicht mehr die Zeit genommen haben, mit Freunden, wirklichen Freunden in Kontakt zu bleiben. Weil Gott uns gemacht hat, Beziehungen zu haben von Herzen her, nicht vom Kopf her. Wir sind dazu gemacht und wenn es nicht geschieht, dann verkümmert etwas in uns. Dann werden wir lebende, tote Zombies. Du meinst, du lebst und bist doch tot. Und dann haben sie gesagt, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Und damit haben dann die Leute auch gemeint, dass sie aus einem falschen Verständnis vom Leben heraus sich oft nichts gegönnt haben und gesagt haben, jetzt muss ich noch mehr schaffen, um das und das zu haben. Weißt du, unser Gott ist ja ein Gott des Heute. Auch wenn er gestern und in der Zukunft ist und überall. Aber es ist ein Gott des Heute. So hat er sich vorgestellt. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Er ist ein Gott des Heute. Jesus hat immer gesagt, ich bin. Nicht gesagt, ich werde sein. Er hat gesagt, ich bin. Und wir müssen wieder lernen, auch den Moment und das Heute zu genießen. So, wenn du heute mit deiner Familie zusammen bist, wenn du heute mit Freunden zusammen bist, wenn du heute mit deinem, genieß den Moment. Wenn du heute mit deinem Partner zusammen bist, der vielleicht wirklich noch Freisetzung braucht von seinem schlechten Verhalten und seinen Aggressionen, dann genieß den Moment, wo du mit Menschen zusammen bist, die dich lieben und wertschätzen, oder genieß die Momente, wo er mal ein bisschen normal ist, göttlich normal, und sich benimmt. Und die anderen Zeiten gehst du ins Nebenzimmer, bindest die Dämonen und sagst, raus hier. Vor ein paar Jahren bin ich in einem Traum gestorben. Das ist ein paar Jahre, ich schon wieder. Für euch Teenager, ihr würdet sagen, das ist eine Ewigkeit her. Aber ich war damals in Stuttgart in der großen Gemeinde tätig und mein Herz war kalt geworden. Vor lauter Arbeit war ich müde geworden. Was mich ausgemacht hat, wenn ich zu Jesus kam, war diese Liebe und Leidenschaft für ihn, weil ich wusste, Jesus ist real. Ich wusste nichts, außer Jesus lebt, er heilt, befreit und errettet. Und es waren die drei Dinge, das waren meine Produkte, mit denen bin ich losmarschiert in dieser Welt. Er heilt, wie? Keine Ahnung, aber er tut's. Er befreit, wie? Keine Ahnung, aber er tut's. Er errettet. Muss einfach Ja sagen zu Jesus, weiß auch nicht, wer es tut, aber macht's. Und dann gibt's ewiges Leben. Und Dinge sind passiert. Und dann über die Jahre, wo ich versucht habe, ein guter Christ zu sein. Und am Anfang versuchst du ein guter Christ zu sein, dann versuchst du ein guter Diener Gottes zu sein. Dann erkennst du irgendwann, ich bin Sohn, versuchst du ein guter Sohn Gottes zu sein. Später dann habe ich irgendwann mal, zum Glück nicht so lange, versucht ein guter Vater zu sein. Bis Gott sagte, was magst du überhaupt? Hör mal auf, hier dauernd zu probieren, gut zu sein. Sondern häng mit dem Guten rum und dann bist du gut. Der Gute ist der Vater. Du wirst beeinflusst, weil glaub mir, seine Persönlichkeit ist stärker wie deine. Irgendjemand wird beeinflusst und du wirst beeinflusst. Aber damals war mein Herz kalt und ich habe gelebt, wie wenn ich noch ewig Zeit habe. Gott gab auch jemand, der mir nahe stand, einen Traum, der eigentlich korrigierend war. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist, weil ich mich damals geschämt habe, habe ich den sogar vor ihr anders ausgelegt, aber ich wusste, was es bedeutet. Ich sage dir die Dinge nur, damit du erkennst, guck mal, der ist auch nicht anders wie ich. Und damit du Hoffnung kriegst, dass Gott dich auch gebrauchen kann. Ja, Herr, wenn du den gebrauchen kannst, dann kannst du auch mich gebrauchen. Das ist meine Berufung, dass das geschieht. Und da kamst du zu mir und sagte, du, ich habe dich in dem Traum rauchen gesehen. Und ich wusste von der Symbolik her, Rauchen ist ein Symbol für die Welt. Bitte, die ihr jetzt raucht, jetzt kriegt keinen Schreck. Ihr könnt auch ganz schnell frei werden. In Jesu Namen sei frei vom Rauchen. Amen. So. Und ich habe im Traum geraucht. Und ich wusste, Gott sagt, da kommen Einflüsse der Welt, wenn du nicht aufpasst. Weil wenn dein Herz nicht voll ist des Lebens Gottes, wird etwas anderes kommen, der Der Feind wird falsche Tröster anbieten und dann wirst du anfangen, dein Leben für diese falsche Tröster zu öffnen und du beißt der Heilige Geist der Tröster. Und dann hatte ich in dieser Zeit aber auch wieder einerseits mich so ausgestreckt nach Heilung. Und ich habe gesagt, so Herr, weil ich hatte einige Jahre ein bisschen zurückgehalten, ich sah trotzdem noch mehr wie die meisten Christen, aber ich hatte ein bisschen zurückgehalten, weil ich eine Enttäuschung erlebt habe, dass ein junges Mädchen, für das ich gebetet hatte, das einen Tumor hatte, gestorben ist. Und es hat mich so erschüttert. Ich hatte so viele Fragen, die ich nicht verstand, weil als ich an ihrem Bett stand, ich spürte so die Gegenwart Gottes. Ich hätte gesagt, wenn ich jemals Glaube spürte, dann war es da. Ich war mir so sicher, sie wird leben und sie starb. So war ich innerlich total verwirrt, als jemand, der ein wirklich das Banner der Heilung hochgehalten hat, der Smith Wigglesworth nach Jesus als sein Vorbild hatte, war ich total erschüttert und habe Jahre mich nicht mehr richtig gewagt, innerlich, äußerlich natürlich, kann ich laut schreien, und in the name of Jesus, go! Und innerlich denke ich, hoffentlich kommt der Nächste, dass ich schnell hier fertig bin. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, ich strecke mich wieder danach aus, auch in dieser Zeit, nach Heilung. Wisst ihr, ich habe eine Zeit gehabt in meinem Leben, da habe ich mich so nach Heilung ausgestreckt, dass der Herr sagt, du verpasst dein Ziel. Und er hat gesagt, hast du schon gemerkt, dass du in deinen gottesdienstlichen Versammlungen gar nicht mehr um Errettung aufrufst, sondern nur noch um Heilung? Und auch da habe ich korrigiert. Aber damals streckte ich mich aus und kurz danach wuchs plötzlich etwas unter meinem Arm und wurde größer und größer, bekam die Größe vom Tennisball, riesige Schmerzen, verfärbte es nicht, wurde dunkel. Aber ich habe mich entschieden, ich werde mich nicht operieren lassen. Ich habe damals mit meinem Leiter auch dort gesprochen, dem Pastor, der gesagt, du, wenn du dir sicher bist, habe ich gesagt, ja, ich gehe da durch, fertig, aus. Und ich habe das eine Krankenschwester gezeigt in der Gemeinde, die hat mir später erzählt, Stefan, weißt du was, ich habe gar nichts gesagt damals, weil das Ding war schon so dunkel, wenn das nach innen aufgegangen wäre, du hättest eine Blutvergiftung gehabt und du wärst sofort tot gewesen. Und ich habe gesagt, mir ist es egal, was passiert. Dann hat mir eine Pastorenkonferenz. Und dann ruft am Schluss jemand zum Gebet auf, nach vorne zu kommen für Heilung. Ich dachte, ich gehe da vor jetzt. Vorher im Lobpreis bin ich getanzt und das Ding war wie ein Ball da unten dran gehängt. Das war unter Schmerzen, bin ich gesprungen, habe gesagt, mir ist es egal, ich nehme das jetzt nicht an und bin gesprungen. Aber die Schmerzen waren unerträglich. Und da gehe ich nach vorne, denke, jetzt wird's passieren, die segnen mich. Jemand legt mir die Hand auf, die Kraft Gottes kommt. Ich glaube, er hat mich auch ein bisschen reinfallen lassen, bin mir nicht mehr ganz sicher. Hab gedacht, wenn ich mich vielleicht reinfallen lasse, kann ich Gott beeindrucken, heilt er schneller. Und fiel er nach hinten um und der Catcher, der Fänger, fängt mich genau unter meinem Arm. Ja, und noch schlimmer war's. Genau so habe ich mich auch gefühlt. Und ich war nicht auf dem Boden gelegen, voll der Herrlichkeit. Ich war wie, oh, das ist so gemein. Rechts waren ein paar gelegen, die Herrlichkeit auf ihnen. Links waren ein paar, auf mir war, oh, die Schmerzen waren unerträglich. Das Ding ist noch nicht mal aufgegangen. Wenn es aufgegangen wäre und überall rumgespritzt und so, ne, dann wäre ein bisschen Action da gewesen. Aber das ist noch nicht mal aufgegangen. Ja, jetzt ein gutes Zeugnis, kommst du mit dem Catcher nach vorne und der ist noch richtig voll des Zeuges, sagst, der Herr ist gut und er hat ihn voll gespritzt, alles ist weg. Weißt? Und er steht nur da. Aber wie auch immer, dann bin ich heim und in der Nacht hatte ich einen Traum. Und in diesem Traum lief ich auf einer Straße und ich unterhielt mich mit jemand. Und plötzlich gucke ich so in meinen Augenwinkel nach hinten und ich sehe ein Auto voller jungen Leute kommen. Hat nichts mit euch zu tun, junge Leute, es war einfach so im Traum. Voller jungen Leute zu kommen, die hatten Bierflaschen, die feierten im Auto. Und ich merkte plötzlich, wie das Auto außer Kontrolle geriet und es kam auf mich zu und ich sehe noch, drehe mich um und bumm, alles mir dunkel. Ich spüre diesen Schlag, wie etwas auf mich drauf knallt. Das war das Nächste, was ich merke, ich bin im dunklen Raum und ich höre Stimmen, die sagen, wir verlieren ihn, wir verlieren ihn. Ich spüre diesen Druck auf meinem Kopf, ich spüre diesen immensen Druck auf meinem Brustkorb und ich merke, wie mein Körper anfängt, meinen Geist zu verlassen. Und ich höre die Stimmen der Ärzte, wir verlieren ihn, wir verlieren ihn. Und die Stimmen gehen immer weiter weg, während mein Geist anfängt, meinen Körper zu verlassen. Und mein erster Gedanke war, bin ich errettet? Und plötzlich tiefer Frieden kam ich da. Puh. Weißt du, für uns als Christen und für jeden Menschen, weil das wird auch die Frage sein, das hat die Frau zwar nicht im Buch geschrieben, aber wir wissen, Berichte über Berichte, wenn Menschen dem Tod näher kommen, dass sich zeigen wird, inwieweit ihr Leben mit Gott in Ordnung war. Und ich, weil Jesus mein Herr war, kam sofort Friede. Ja, du bist errettet. Es gibt andere, die haben versucht, noch im Sterben einen Weg zu finden oder waren so verbittert, dass sie den Weg Jesus nicht annehmen wollten, und sind ganz anders gegangen. Ich habe Leute sterben sehen im Herrn, ich habe Leute sterben sehen, die nicht im Herrn sind. Und dann auf einmal der zweite Gedanke, und das glaube ich ist der zweite Gedanke des Gläubigen, der sofort danach kommt, bin ich errettet, ist, habe ich das getan, wozu ich auf Erden war? Und plötzlich kommt eine große Traurigkeit über mich, weil ich wusste, es ist zu früh. Ich habe nicht zu Ende gebracht, was ich hätte tun sollen. Und dann war ich in diesem Krankenhaus und ich lief umher in der Krankenhaushalle, in den Räumlichkeiten der Rezeption. Ich merkte plötzlich, dass die Leute nicht merkten, dass ich da bin. Ich merkte plötzlich, dass es mein Geist ist. Und ich sah andere, ein kleines Kind da, die saß auch da, die merkte, niemand merkte, dass sie da ist. Die hat irgendwas gespielt oder was geschrieben auf dem Boden, sah mich. Aber die anderen Leute konnten sie auch nicht sehen. Und so erkannte ich, das sind die Menschen, die im Krankenhaus verstorben sind. Und der Geist wartete darauf, abgeholt zu werden. Ich sag nicht, dass es immer so ist. Bei meiner Mutter, als sie damals ging, kam Jesus ans Bett und holte sie ab. In dem Traum. Manche Dinge sind auch einfach symbolisch. Aber wir warteten im Moment im Krankenhaus darauf, dass wir abgeholt werden. So, die Krankenschwestern alles sahen mich gar nicht. Ich lief darum, ich konnte davor stehen, vor denen, die konnten mich nicht sehen. Aber die, die auch schon, deren Geist auch schon gegangen war und warteten, die konnten mich sehen. Und dann kamen zwei Männer von der rechten Seite. Rechts in der Schrift spricht von der Kraft Gottes, spricht vom Herrn selbst sehr oft. Die kamen von der Seite, zwei Männer sahen fast gleich aus, aber was mich irritierte, die hatten schwarze Motorradklamotten an, Lederklamotten. Und schwarz war früher in meinem Denken, schwarz ist schlecht und weiß ist gut. Und ich war schon ein paar Jahre beim Herrn, ich kannte Symbolik noch nicht so gut, wie ich sie heute kenne. Weil heute weiß das Schwarz auch, was ist, wenn es schwarz ist in der Nacht, wenn es dunkel ist, sind Dinge verborgen. Schwarz kann im Zusammenhang mit einem Traum auch bedeuten, über Geheimnisse Gottes, Dinge, die verborgen sind. Muss nicht immer was Negatives sein. Leder in der Schrift hat immer den Propheten repräsentiert, als sie diese Lederklamotten anhatten damals. Und so gibt es verschiedene Engel, die auch an die Seite von prophetischen Gemeinden, prophetischen Diensten gestellt sind. Und die zwei kamen, aber ich wusste das nicht, und die sahen komisch aus, weil ich habe gedacht, Engel sehen immer aus mit langen weißen Kleidern, goldenen Gürtel um und große Flügel und langes blondes Haar, ne? Wie wenn im Himmel jeder blond wäre. Ich weiß, ihr glaubt es, ihr Blonden, aber es ist nicht immer ganz so. Und ich gönn's euch auch nach den blöden blonden Witzen, die es da gab in der Welt. Ich gönn's euch. Weißt, das war eine Attacke des Feindes gegen euer Haar. Ihr seid fantastisch, ihr seid schön und wunderbar. Ihr lieben Blonden hier. Ich war auch mal blond, irgendwann. Als ich mir meine Strähnchen gefärbt habe, als ich Teenager war. Und dann kommen die und ich guck die an und ich war erstaunt. Aber dann sah ich plötzlich, dass ich eine Akte in meiner Hand hatte, so ein Ordner. Und ich öffnete den Ordner und sah Bilder meiner Beerdigung. Ich sah, wer auf meiner Beerdigung war. Bilder. Und dann guckte ich sie an und dachte ich, ach interessant, du hast mich nie gemocht, du Heuchler. Du bist auch da gewesen. Guck mal, wie der traurig guckt. Ne? Habe ich gedacht, guck mal an, hey, was für ein Heuchler. Da macht er, wie wenn er mich geliebt hätte und der arme Stefan gegangen und mein Leben hat er mir schwer gemacht. Ja. Aber wir waren weit weg voneinander, ich konnte nichts tun. Sonst hätte ich irgendwie mit so einem kleinen Geist mal kurz gespukt und ein bisschen, aber na, da ist halt die Trennung zwischen uns und ihnen. Wie auch immer, dann guckte ich das an, sah das und dann sah ich meinen Arztbericht und der war lateinisch und da war, als ich es anschaue, konnte ich es plötzlich lesen und verstand, dass ich einen Schädelbasisbruch oder wie man es nennt hatte und dass mein Brustkorb eingequetscht war und dass das letztendlich meine Todesursache war, dass innere Organe auch zerstört waren. Und es war dieser Druck, den ich spürte erst. Aber kein Schmerz, muss ich sagen. Es war ein Druck, ganz extremer Druck, wenn etwas ganz Schweres auf mir liegt und auf dem Kopf. Und als ich meinen Körper verließ, wurde das leichter und leichter. Der Druck verschwand. Aber wie gesagt, auch die Stimmen verschwanden. Und dann schaut mich diese Engel an und sagten, komm mit uns. Und dann guckte ich die an. Und wisst ihr, In den himmlischen Orten, in der Gegenwart Gottes, kannst du nichts in deinem Herzen verstecken. Was du denkst, weiß jeder. Sieht jeder. Das läuft nicht. Und das Wunderbare ist auch, als ich einmal beim Herrn im dritten Himmel war, da habe ich versucht zu denken, unmöglich gibt's dort nicht. Unmöglich gibt's im Reich Gottes nicht, das Wort. Das gibt's nicht, das musst streichen. Je mehr du darin lebst und je mehr du das erfasst, musst du das streichen. Das gibt es dort nicht. In dieser Welt gibt's unmöglich, aber nicht bei ihm. Ich hatte damals, wo ich den Herrn das sah, versucht zu denken, ich kann das nicht unmöglich, es ging nicht, ich konnte nicht mehr, es war wie eine andere Welt und es war eine andere Welt. Und er sagt, komm mit mir und ich war erstaunt und habe gedacht, nee, ich komme mit euch nicht, das habe ich gedacht. Und er sagt nicht zu mir, weil sie das sahen in meinem Herzen, oder willst du mit denen gehen? Und da kamen von der linken Seite zwei andere Personen, die genauso schwarze Lederklamotten anhaben, fast genauso wie sie aussehen, aber die ganze Ausstrahlung war böse. Die hatten Narben in dem Gesicht. Es war fast wie, wenn sie die Zwillingsgeschwister wären, aber die böse Kopie davon. Und dann sagten sie, da willst du mit denen gehen. Und dann standen die zwei da. Und dann guckte ich die an. Und dann guckte ich die an. Und dann guckte ich die an. Die an. Und sag ich gehe mit euch. Ich gehe mit euch, keine Frage. War nichts mehr zu wählen. Aber ich habe dann gedacht, weißt, ich kann die noch austricksen. Ich sage, ich gehe mit euch, aber ich muss erst noch auf die Toilette. Aber das ist auch symbolisch. Wenn du im Traum auf eine Toilette musst, dann geht es um einen Reinigungsprozess. Das ist nichts Schlimmes. Oder wenn du im Traum plötzlich nackt dastehst, ist nichts Schlimmes. Frage ist nur, wo stehst du nackt da? Wenn du mitten unter Leute bist, dann sagt der Herr, entweder tust du die Dinge jetzt vor mich bringen oder es wird öffentlich offenbar. So, es ist nicht so schlimm. Auch wenn du im Traum stirbst, er spricht von Neuanfängen. So, ich habe da keine Angst, wenn du solche Dinge da hast. Und auf jeden Fall, habe ich gesagt, ich habe versucht, die aus, aber ich wusste, wisst ihr, es war so blöd, weil ich wusste, die wissen, was ich tue, weil die waren auch ganz relaxed da und ich konnte richtig auch ihr Herz spüren und hören, wie sie sich dachten. Ich wusste plötzlich, dass sie wussten, ich kann irgendwo hin. Wohin mache ich hingehe? Sie wissen, wo ich bin. Und dann ging ich in diesen Aufzug rein und gesagt, ich gehe nur auf die Toilette. Ging in den Aufzug rein und auf einmal husch, wurde ich mit diesem Aufzug nach oben gezogen. Und ich war plötzlich in meinem Bett gesessen, saß auf dort, die Gegenwart Gottes war ganz stark auf mir. Ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß bis heute noch nicht, ob ich wirklich in dieser Nacht gestorben bin oder nicht. Das war so real. Ich meine, ich habe schon reale Träume vom Herrn gehabt, aber das war so real. Ich bin durch dieses Licht, wo manche gesprochen haben davon, dieser Tunnel, wo manche sagen, wo manche durchgegangen sind. Das ist nicht, was sie gesehen haben. Ich bin durch, wie ich in den Aufzug bin, in diese Welt wieder hinein. Ich saß da und dann sagte der Herr Folgendes zu mir und sagte, Stefan, viele meiner Kinder leben, wie du lebst. Du lebst, wenn du genau wüsstest, wann deine Zeit ist. Du lebst, wenn du noch ewig Zeit hier auf Erden hast. Dein Herz ist kalt geworden. Und ja, du bist errettet, wenn du gehen würdest jetzt, aber du hast deinen Plan nicht erfüllt. Und das hat mir damals wieder einen Fokus gegeben auf das, was wirklich wichtig ist. Das hat mir damals wieder einen Fokus gegeben. Und wisst ihr, ich glaube, weil es gibt auch Statistiken über gläubige Menschen, die gestorben sind, was sie kurz vorher gesagt haben. Und eine Sache, die bei allen raus, oder bei, ich glaube bis zu 90%, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, gesagt haben, war, ich wünschte, ich hätte mehr für Gott gewagt. Leute, möge der Herr uns bewahren, dass wir das nicht sagen. Sondern laut Bibel sollen wir eigentlich sagen, Herr, ich habe getan, was meine Pflicht ist. Ich habe getan, was ich als sein Knecht, als seine Magd, was meine Pflicht war. Ich habe nicht immer, ich nehme das so vor, so werde ich wahrscheinlich irgendwie sagen, Herr, es war nicht immer das Beste, ich habe viele Fehler gemacht, ich hätte mir gewünscht, ich hätte Dinge anders gemacht, aber ich habe versucht, was ich im Moment dachte, es ist richtig zu tun und ich hoffe, Herr, dass es dich geehrt hat. Und ich hoffe, dass die größte Ehrung dir mir dann zuteil wird, dass er sagt, gut gemacht, mein Knecht, gut gemacht, meine Magd. Weil es ist besser, wie jeder lobt, es ist der Himmel lobt dich. Und gerade für uns auch, und gerade auch für die jungen Leute, ich möchte euch etwas sagen, niemand weiß, außer Gott, wann du gehst. Und ich weiß, gerade wenn man jung ist, da meint man, das Leben hat man im Griff und es geht ewig weiter und man wird 70, 80, 90, möge der Herr dir das geben. Ich habe auch meine Visionsplanung, habe ich mal bis 120 gemacht, die ersten Schritte, und dann gucken wir weiter darüber hinaus. Und ich halte mich jetzt auch fit, mache ein bisschen Sport hier und dort, weil du musst ja auch was im Natürlichen tun und nicht nur einfach gepriesen sei der Name des Herrn, Herr, der innere Mensch soll ja wachsen, jetzt fühle ich mal kräftig. Weißt, sondern, wenn es deinem Herz schadet, du musst auch gucken, das ist ein Körper des Heiligen Geistes, ein Tempel des Heiligen Geistes, auch in dieser Hinsicht. Aber wisst ihr Leute, ich glaube, der Herr möchte uns heute wieder erinnern, auch in dieser Zeit, auch diese Gemeinde. Gott alleine weiß, wann unsere Zeit ist zu gehen. Ja, du magst errettet sein, aber wenn du dich dann fragst, habe ich auch meinen Plan erfüllt, kommt dann auch ein Frieden? Oder kommt, wie ich in diesem Traum hatte, eine Traurigkeit? Und Jesus sagte mir ganz klar, wenn du diese Dinge nicht veränderst, die da in deinem Leben sind, wird der Feind dich töten, wie es in dem Traum war. Du wirst errettet sein, du kommst zu mir, aber du hast deinen Plan nicht erfüllt, wozu du hier warst. Gott kommt trotzdem zum Zug. Gott wird Dinge, andere benutzen, Dinge tun. Aber ihr müsst aufpassen, liebe Geschwister. Und wir müssen wie die ersten Christen mit dieser Himmelsperspektive leben, wie auch die Braut. Einerseits ja, wenn wir den Menschen dienen, wir wissen, der Himmel kommt auf Erden, das Reich Gottes manifestiert sich. Aber die ersten Christen haben sich immer damit begrüßt, der Herr kommt bald. Auch ein Bewusstsein zu halten, dass sie vor dem Herrn bald stehen werden. Und Paulus, das liest ja auch, dass er wirklich gedacht hat, wie wenn er jeden Moment kommt, dass er Leute sogar rät, nicht zu heiraten. Ich rate dir zu heiraten, weil es da erlebst du die höchste Form des Sterbens. Weißt, dein eigenes Ich und diese ganzen Dinge. Ich rate dir. Also da würde ich mit Paulus nicht ganz übereinstimmen. Weil das tut dein Egoismus noch so richtig kneten und das zeigt dir, dass du doch nicht auf dem Thron sitzt. Und möge deine Frau die Kühnheit haben oder dein Mann auch dann die Dinge anzusprechen und möget ihr die Gnade finden, beide zuzuhören und zu lernen vor dem Herrn. Aber liebe Geschwister, mein Gebet ist, dass du nicht sagst und ich nicht sage, ich wünschte, ich hätte mehr gewagt für den Herrn. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit ihm hier schon verbracht, um ihn besser kennenzulernen. Ich wünschte, ich hätte diese Werke getan, die mir diese Edelsteine und Diamanten gebracht haben. Weißt du, manchmal denken Leute, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ich tue nur das hier. Ich sage jetzt euch mal was, ihr lieben Hausfrauen. Ich bin sauer und erschüttert auf die verschiedenen Nationen, wie wenig euer Dienst geehrt wird. Und ich denke, es ist so ein wertvoller Dienst vor dem Herrn, weil eure Kinder sind eure kleine Gemeinde. Und ihr seid dort Pastoren, Propheten, Evangelisten, Lehrer, ihr seid alles dort. Und dort baut ihr das Reich. Ihr macht so einen kostbaren Dienst, in diese Kinder hineinzusehen. Die Werte des Königreiches Gottes könnt ihr dort hineinlegen. Und doch denkt ihr manchmal, ihr werdet nicht von Gott gebraucht. Wenn ihr seht, was es für Diamanten im Himmel bringt, dann würdet ihr sagen, Herr, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich noch mehr da rein investiert. Und hätte nicht dauernd gedacht, wie kann ich jetzt noch was machen an der Seite, damit ich mich besser fühle und wie im Dienst fühle. Du bist bereits im Dienst. Wenn der Herr dir Kinder gegeben hat, wisst ihr, das hätte ich fast einen Slogan verwandt, wie bei ein Hund ist nicht nur für Weihnachten da, aber wenn der Herr dir Kinder gegeben hat, sind sie nicht nur für Weihnachten da, um sie zu beschenken, stimmt schon. Aber du hast so ein wunderbarer Dienst und schmeißt das weg, ihr lieben Hausfrauen, ihr lieben Mütter, schmeißt dieses falsche Denken weg und seht es als eine Ehre, drei wunderbare, vielleicht 10 wunderbare Geschöpfe, wie viel der Herr dich auch gesegnet hat. Wenn du 10 hast, bist du sehr gesegnet. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Wunderbare Geschöpfe, einen Anteil dran zu haben, das Königreich Gottes in sie hinein zu investieren, sodass sie mal die Gesellschaft für ihren Herrn beeinflussen können. Ihr lieben Männer, es ist statistisch erwiesen, dass wenn ein Mann mit den Kindern, wenn ein Vater mit den Kindern betet und geistliche Werte weitergibt, dass bis zu 80% die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Kinder in ihrer Teenagerzeit noch später am Herrn bleiben. Weil von der Mutter erwartet man es irgendwo und die Mama hat diese sensible mütterliche Seite. Aber wenn der Vater dann auch noch steht und seinen Dingen nachkommt, wisst ihr, meine Kinder, ich überlasse es nicht der Gemeinde Jesu, der Sonntagsschule, der Kinderstunde, meine Kinder, die Dinge des Himmels zu lehren. Das ist nicht die Aufgabe. Genauso wie es nicht die Aufgabe ist, deiner Schule, deiner Kinder Werte beizubringen, die wichtig sind fürs Leben. Das ist deine Aufgabe. Und du wirst vielleicht mal vor dem Herrn stehen. Und jetzt sage ich was ganz Provozierendes. Wenn Stefan Tries, wenn meine Berufung war, 5 Millionen Leute zum Herrn zu bringen, und ich bringe nur 4.999.000 zum Herrn, habe ich meine Berufung nicht erfüllt. Wenn deine Berufung war, 3 Kinder aufzuziehen in den Wegen des Herrn, in sie hinein zu investieren, damit sie die Werte Gottes haben, und du hast es gemacht, hast du deine Berufung erfüllt. Du bekommst die Ehrung für deine erfüllte Berufung. Ich krieg was an meinem Lohn abgeschnitten. Das ist die Realität des Himmels. Das findest du in der Schrift. Gott ist so gut, dass er uns nicht nur die Errettung schenkt und dafür können wir schon ewig dankbar sein. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch ewig mit ihm zusammen sein. Sondern er gibt noch eins oben drauf. Und er sagt, und weil ich weiß, dass es nicht einfach war immer in dieser Welt, und weil ich weiß, dass es euch etwas gekostet hat, möchte ich euch nochmal belohnen, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr weitergegangen seid mit der Himmelsperspektive. Und darum schmeißt dieses blöde Denken raus und Gott benutzt mich nicht. Niemand kann dich aufhalten, dass Gott dich benutzt, außer du selbst. Niemand konnte Josef aufhalten. Weißt du, niemand konnte Sklaven damals aufhalten. Paulus hat ganz klar gelehrt, auch, dass das Königreich jetzt innen ist, dass sie eine innere Freiheit erleben können, auch wenn sie äußerlich die Freiheit nicht haben. Du alleine durch deine Gedanken, dass du mehr in dieser Welt diesen Gedanken glaubst, wie das, was im Reich Gottes ist. Diese Gedanken können dich aufhalten. Die Gedanken, die dir sagen, du bist nicht schlau genug. Die Gedanken, die dir sagen, du warst nie auf einer Bibelschule. Die Gedanken, die dir sagen, du verstehst dieses geistige Zeug nicht. Die Gedanken, die dir sagen, wieso sind da so komische Wesen im Himmel und Räder und Augen hier und dort, kapiere ich alles nicht, ist zu hoch für mich. Die Gedanken, die sagen, Gott liebt die anderen, aber dich nicht. Die Gedanken, die dir sagen, du hast die Berufung Gottes verpasst. Die Gedanken. Weißt du, wenn du die Berufung Gottes verpasst hast, in dem Sinn, dass du nicht daran lebst, was magst du? Du sagst, Gott, bin ich in meiner Berufung? Und Gott sitzt da und denkt, ich lasse jetzt mal 20 Jahre grübeln. Guck, wie sie depressiv dabei wird. Gefällt mir. Was für eine Bibel hast denn du? Bevor du rufst, werde ich antworten. Weißt du, was es mir sagt? Er wartet darauf nur, dass wir die richtigen Fragen stellen, dass er sie uns beantworten kann. Und manchmal kann er gar nicht drauf warten und gibt uns schon die Antwort, bevor wir fragen. Und das ist es. So, wenn da was ist und ich sage, Herr, ist es meine Berufung? Wenn es nicht ist und du bist mit dem hörbaren Herzen, du hörst wirklich mit dem Herzen, dann sagt er, hey, ja, eigentlich bist du zu was anderem berufen, darum bist du auch nicht so glücklich, deswegen kann Depression dich so leicht kriegen, weil so viele Menschen, das hat man nachher herausgefunden, sind so depressiv und so unglücklich, weil sie nicht das machen, wozu sie Gaben haben. Das erkennt sogar die Welt und fördert es mehr. Und ich habe an den jungen Leuten gestern auch gesagt, sie sollen schauen, wo ihre Gaben sind. Sie sollen schauen, wo Gott ihnen eine Leidenschaft gegeben hat. Und sie sollen ihr Ziel darauf setzen, diese Dinge zu stärken und nicht permanent nur an den Schwachheiten rumzuarbeiten. Weißt du, wer an den Schwachheiten rumarbeitet? Der Heilige Geist. Das ist sein Job. Und wenn du es tust, dann sagst du eigentlich, ich spiele Heiliger Geist, ich brauche dich nicht. Und dann wunderst du dich, dass er nicht da ist. Weil ein Gentleman ist, wartet er und sagt, du ruf mich einfach, wenn du dann frustriert bist und nicht mehr weiter weißt. Und dann kommt er. Er ist gekommen, um dich zu verändern. So stärke deine Stärken, indem du sie benutzt und in diesen Dingen gehst. Und ich möchte auch manche richtig provokativ herausfordern. Finde, wenn es möglich ist, sogar einen Weg. Und alles ist möglich, wenn du wirklich willst. Wenn du, selbst wenn du 30 Jahre in etwas warst, wo du nicht gerufen bist dazu und wo dein Herz sich morgens nicht freut, da hinauszugehen, es ist immer noch Zeit. Leider ist es so, wenn oft 60 kommt, oder jetzt 65, dann kriegen wir von der Gesellschaft schon so die Signale, bereite dich mal drauf vor, dass du langsam diese Erde verlässt. Oder Leute sagen, ja, nach 40 fangen all diese Wehwehchen an. Ja, wenn du in dieser Welt lebst. Wenn du in dieser Welt lebst und du lernst, im Himmel zu leben. Und du musst manchmal dich entscheiden, entgegen dem zu stehen, was vielleicht auch um dich herum geschieht und nach guten Menschen, nach Menschen, die Gott lieben, gewissen Dinge geschehen und muss sagen, okay, ich strecke mich nach dem aus, was mir der Herr direkt zeigt. Und dich nicht beeinflussen zu lassen von den Erfahrungen von anderen, auch nicht drüber zu richten, von den Erfahrungen, die Menschen machen, wenn sie nicht in Einheit sind mit dem Wort Gottes. So, wir alle werden irgendwann mal gehen. Und vor allem auch die, die vielleicht da sind und noch nie Ja gesagt haben zum Jesus für dieses ewige Leben, weil ich kann es gar nicht drum rumreden, ich kann es gar nicht anders sagen. Die Sache ist wirklich die, du wirst eines Tages sterben, das ist so. Ob du glaubst, es gibt eine andere Welt oder du wirst wiedergeboren oder nicht, du wirst sterben. Und spätestens dann wird sich zeigen, ob Jesus recht hatte und du dann vor ihm stehst und er die einzige Tür ist oder ob er nicht recht hatte. Wenn er aber recht hatte, dann hast du den größten Fehler deines Lebens gemacht, den du nicht mehr ändern kannst, weil das sagt er auch. Und darum ist es doch normal, wenn man hier auf Erden dann sagen würde, hey, jetzt öffne ich mich für die Person Jesus und schau, ob da was dran ist. Mein Schwiegervater ist ein Mensch, der sehr wissenschaftlich, der sehr vom Verstand her denkt und Dinge angeht. Und irgendwann in seinem Leben sagt er sich, jetzt mache ich mal einen Monat, wie wenn ich Christ wäre, wie wenn ich glaube und guck, was passiert. Weil er sich Gedanken gemacht hat, ob das Christentum richtig ist. Und seitdem ist er gläubig. Und so kam eine Frau auch zum Glauben, seine Tochter, weil sie dann sah, sie war auf der Universität und sie sah ihren Vater, der sehr verstandesmäßig und wissenschaftlich orientiert ist, plötzlich anfängt an Gott zu glauben, hat sie gesagt, da muss was dran sein. Und er hat gesagt, ich mache mal jetzt einen Monat, wie wenn die Sache mit Jesus stimmt, ich mache mal jetzt das, was er da drin sagt, von der Schrift her, und es hat sich bewiesen und seitdem ist er gläubig. So, wenn du hier bist und es noch nie getan hast, möchte ich dich herausfordern, für dich persönlich das zu tun. Du musst noch nicht mal hier jetzt die Hände strecken, sondern geh heim, red mit Jesus, sag Jesus, ich möchte jetzt wissen, ist es wirklich so? Ich möchte wissen, ist es wahr, was du in deinem Wort sagst? Dazu musst du dir natürlich das Neue Testament, seine Geschichte anschauen, was er gelehrt hat, was er gelebt hat. Und dann sag, hier ist mein Leben, nimm mal Kontrolle darüber. Und ich garantiere dir was, ich fordere dich heraus, wenn du es wagst, mit ganzem Herzen, Jesus eine Woche dein Leben anzuvertrauen, du wirst nie mehr was anderes wollen. Da kann ich voller Kühnheit, da könnte ich mein Leben drauf wetten, wenn du es ernst meinst. Ich könnte es nicht mal drauf wetten, weil mein Leben gehört jetzt jemand anders. Aber wenn du es ernst meinst, jeder wird dann erleben und nicht mehr zurück wollen, dass Jesus die Antwort ist. So, das möchte ich mitgeben, wenn Gäste hier sind. Und bewusst heute nicht nur einfach ein Gebet, weil es ist nicht eine Formel, sondern es ist Jesus selbst, der dich errettet. Aber wir alle werden gehen, wir alle werden uns fragen, bin ich errettet? Habe ich den Plan erfüllt? Euch, liebe Geschwister, Streckt euch weiter aus nach dem Herrn, findet heraus, seid treu, wo ihr seid, in euren Familien, baut dort das Königreich Gottes am Arbeitsplatz, durch Gebete, durch gute Worte, durch Ermutigung, durch offene Herzen, ihr jungen Leute in der Schule, schaut, wo andere abgelehnt werden, schaut, wo die Außenseiter sind und dann nimmt einen Stand ein und redet mit ihnen, wenn andere nicht mit ihnen reden, weil sie denken, sie sind unpopulär. Seid nett zu ihnen, ermutigt sie und seid ihr Jesus für sie und ihr werdet sehen, wie das Reich Gottes sich um euch herum manifestieren wird. Es gibt nichts Besseres für euch jungen Leute, wie wenn ihr jetzt euer ganzes Herz auf Jesus setzt. Und eines Tages dann, wenn er denkt, jetzt ist die richtige Zeit, dann wird er euch das Prinzesschen und den Prinzen bringen, die ihr dann braucht. Und dann werdet ihr ever happy after oder wie auch immer. Ich habe schon wieder Englisch verlernt. Wird Zeit, dass ich heimgehe. Wird dann passieren. So, wer merkt, und für euch möchte ich ein Gebet sprechen, dass er sagt, eigentlich habe ich auch so gelebt, wie das bei dir war. Und eigentlich lebe ich auch so. Nicht mit dem Bewusstsein, dass ich jederzeit vor meinem Herrn stehen kann, sondern ich lebe da ins Leben hinein, wie wenn ich nach 100 Jahren rede, 50 Jahre rede. Und ich möchte jetzt bewusst eine Entscheidung treffen, dass ich mit einem Fokus auf das Reich Gottes, auf die Herrschaft Jesus leben werde und mein Leben da reingebe. Ich glaube, Spurgeon war es, der es mal gesagt hat, oder General William Booth, einer von den beiden. Was auch immer du in deinem Leben tust, wenn du es nicht tust, damit das Reich Gottes vorankommt, dann tust du es umsonst. Und damit hat er gemeint, selbst wenn du isst, selbst wenn du arbeitest, alles, jemand, der erkannt hat, worum es geht und weiß, dass er hier nur auf einer Durchreise ist, wie wir gehört haben, von den Helden des Glaubens, wo im Geiste auch Ullis Name mit dabei steht und John McFarlane mit dabei steht und viele andere Namen, die vorhergegangen sind und deiner hoffentlich auch eines Tages. Die wussten, wir sind auf einer Durchreise. Wie die Braut hatten sie vor Augen das ewige Reich, das sie hier manchmal schmeckten und das sie hier den Leuten zeigen durften. Aber sie wussten und darum fürchteten sie den Tod nicht. Und dann wirst du mit einem Lachen gehen. Vielleicht nicht immer äußerlich sichtbar für die Menschen, aber innerlich. Weil das Erste, was du sehen wirst, ist dein Herr, der dich anlächelt und sagt, endlich, 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 endlich. Und da wird es kein Weinen, da wird es keine Schmerzen, da wird es keine Sorgen mehr geben. Da wirst du eine Freude erleben, die hast du noch nie gespürt. Ein permanentes Glücksgefühl, eine Freude. Du wirst vergessen, wie es war, traurig gewesen zu sein. Du wirst vergessen, wie es war, immer dunkle Zeiten gehabt zu haben. Er selbst wird dein Licht, deine Sonne sein. Du wirst so mit ihm eins sein, dass du zu allem, was er sagt, jetzt verstehen wirst, wo du die Fragen noch hattest und nicht verstanden hast, warum das und das geschieht. Alle Fragen werden in einem Moment beantwortet sein, weil der kommt, der die Antwort auf alle Antworten ist und dich umarmt. Warum? Weil du Gottes Schnucki Putzi bist. Amen. Steh mal auf, wenn du sagst, ich möchte deine Entscheidung nochmal neu treffen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, lieber Vater. Und ihr wisst ja, ich spreche das vor, aber ihr sprecht es zu Jesus. Das ist das Wichtige, dass euer Herz redet. Lieber Herr Jesus, ich weiß, dass ich eines Tages in deiner Welt vor dir stehen werde. Und ich danke dir, dass ich errettet bin, weil ich an dich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und dass du auferstanden bist und dass du lebst und dass es keinen anderen Weg zum Vater gibt als dein Weg. Und der heißt Jesus. Aber ich möchte auch vor dir stehen und ich möchte dann von dir hören, gut gemacht, mein Kind. Du hast alles erfüllt, wozu ich dich gesandt habe. Heute entscheide ich mich mit der Hilfe des Heiligen Geistes, meinen Fokus darauf zu setzen, dass dein Reich in dieser Welt sichtbar wird, in meiner Familie, in meiner Ehe, an meinem Arbeitsplatz, bei meinen Freunden. Und ich tue das mit dem Bewusstsein, dass du mir die Kraft dazu gibst. Und darum bete ich, wie im Himmel, so auf Erden. Heiliger Geist, bitte komm. Und nimm alles von mir weg, was mich daran hindert, in dieser Dimension zu leben. Lieber Vater, du bist mein Vater und ich bin dein Kind und ich bin dein Schnuckiputzi. Und darum gebe ich dir jetzt ein Küsschen. Amen. Amen. Gottes Segen euch, Lieben. Ich möchte dieses Mal lass mich kurz einen Moment warten. Ja, dieses Mal möchte ich das Wort als prophetisches Wort hier lassen und nicht noch im persönlichen Dienst, aber ich möchte noch allgemein für die beten, die krank sind. Und da kannst du einfach, wenn du willst, stehen bleiben oder sitzen. Leg einfach dein Hand auf dein Herz als ein symbolisches Zeichen des Glaubens und des Vertrauens. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der bist, der von innen heraus heilt. Und so im Namen Jesus spreche ich zu diesen Körpern, dass ihr die Ordnung Gottes zurückkommt. Ich befehle euch, in die Ordnung Gottes zurückzukommen. Jede Krankheit, jeder Schmerz, jede emotionale Krankheit in Jesu Namen sei geheilt. Ich setze Heilungsprozesse frei und ich setze Wunder frei in dem Namen Jesus. Sofortige Heilungen in Jesu Namen. Ich komme an gegen Geister, die Krankheiten verursachen, und ich befehle euch in Jesu Namen, lasst diese Leute los. Lasst die Kinder Gottes los jetzt. Und auch der Geist des Todes, der du schon dreimal nach einer Person gegriffen hast in verschiedenen Unfällen, weg von dieser Person jetzt, in Jesu Namen. Jemand, der sich immer wieder auch Dinge bricht, das wird jetzt aufhören, in Jesu Namen, du wirst nicht mehr deine Knochen brechen. Und ich breche diesen Fluch, der auf dich gelegt wurde, wo jemand sagte, du sollst dir deine Knochen brechen. Ich löse dich davon und du wirst deine Knochen nicht mehr brechen, sondern du sollst leben und deine Knochen sollen stabil sein, in Jesu Namen. Und es wird das Gegenteil geschehen. Wenn du fällst, wirst du dir nichts tun. Im Namen Jesus. Danke, Vater. Ich spreche Stärke in die Herzen, die hier schwach sind. Stärke in die Herzen, die hier krank sind. In Jesu Namen seid geheilt. Danke, lieber Vater. Amen. Amen. Wisst ihr, ich war mal beim Doktor und das sagte er zu mir, Herr Dries, wir müssen Sie noch weiter untersuchen. Ihr Herz ist zu groß. Und dann habe ich gesagt, der Doktor, aber dafür bete ich doch immer. Ich sage, das kann doch nicht sein. Ich bitte immer, dass ich ein großes Herz habe. Und ja, das meint er nicht so. Und wir müssen es untersuchen. Und in meiner Familie waren diese Dinge. Und die fingen alle nach 40 an. Und das war, nachdem ich so gerade die 40 überschritten habe. Ich weiß, das kann ich jetzt nicht glauben, aber das ist so. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, okay, Herr, ich weiß die Diagnose der Ärzte, aber Herr, im Geist möchte ich dein großes Herz und sonst normal. Ein Jahr später bin ich mal wieder zum Arzt gegangen. Und als ich sagte, wie ist es jetzt mit meinem großen Herzen, wir wissen gar nicht, wovon Sie sprechen. Ihr Herz ist ganz normal. Da gibt's, haben sogar zu mir gesagt, Sie haben einen Sportlerpuls. Sie haben einen schönen, ruhigen, gleichmäßigen Puls. Ein Sportler, machen Sie Sport. Ich mache hier und wieder ab und zu, aber ich habe gewusst, Athleten für den Herrn. Amen. Gut, also Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Gebt ihm nochmal einen Applaus.